NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Axel Hacke liest den 7. von 8 Auszügen aus seinem Buch über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. Was Axel Hacke als unverzichtbaren Bestandteil von Heiterkeit ansieht, ist die Selbstvergessenheit. Im Loslassen, in der Distanz erholt sich das angestrengte, kleine, erschöpfte Selbst. Hacke hat gestern von Thomas Mann erzählt und seinem Begriff des Durchheiterns. Um genießbar zu sein, bedarf die Geschichte der Durchheiterung und dazu bedarf es der Heiterkeit. Denn sie ist auch ein Lösungsmittel für Hass und Dummheit. Faschisten, Nazis und Diktatoren sind ihrer nicht fähig, denn sie haben Distanz zu allem, nur nicht zu sich selbst.
Fink erschien mir immer als Verkörperung unseres Begriffs. Als ich ein junger Mensch war, in den 60er und 70er Jahren also, hatte ich ihn bisweilen im Fernsehen gesehen. Da war ein immer heiterer, lächelnder Mann in Anzug und Krawatte, der blendend, elegant, bissig formulierte, mit jenen kurzen Verzögerungen und kalkulierten Stottereien, die ihn berühmt gemacht hatten. In der Zeit, in der er ein Star des Kabaretts geworden war, habe ich ihn allerdings nicht gesehen, nicht sehen können. In den 30er Jahren, da war ich noch nicht geboren, Gott sei Dank. Und weil es um diese Zeit praktisch keine Fernseh- und Filmaufzeichnungen von Kabarettabenden gab, zumal die Nazis das auch nicht zugelassen hätten, kennen ihn heute nur ältere Leute. Die Jüngeren sollten mit seinem Namen aber auch etwas verbinden können, finde ich. Fink, 1902 in Görlitz geboren, gründete 1929 mit anderen das Kabarett Die Katakombe in Berlin. Es gab dort Sketche und Parodien. Fink führte durchs Programm, das Leute wie Erich Kästner, Ernst Busch, Hans Eisler, Theo Lingen, Rudolf Platte, Ursula Herking gestalteten, allesamt Berühmtheiten ihrer Zeit. Der Beste war aber vermutlich Fink, jedenfalls auf seinem Gebiet, des spontanen Witzes, der raffinierten Andeutung, der großartigen Doppeldeutigkeit des halben Satzes, der vollkommener war, als jeder Ganze es gewesen wäre. Als die Nazis schon an der Macht waren, saßen regelmäßig die Spitzel im Publikum und notierten, was sie hörten. Fink schrieb in Alter Narr, was nun, seine 1972 veröffentlichten Erinnerungen: Einmal fragte ich einen, der so unauffällig wie möglich mitschrieb, spreche ich zu schnell? Kommen Sie mit oder muss ich mitkommen? Sowas war gefährlich. Der Spaß war längst vorbei. Am 31. März 1933 wurde das erste Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich verabschiedet. Die Nazis bauten ihren Staat. Fink dichtete: Es weht ein frischer Wind, 2-3. Wir wollen wieder lachen. Gebt dem Humor die Straße frei. Jetzt muss auch er erwachen. Das musste dann auch aus dem Programm entfernt werden. Schließlich schrieb er das Fragment vom Schneider. Darin lässt sich ein Kunde einen Anzug anmessen. Der Schneider sagt, er habe eine Menge auf Lager. Der Kunde antwortet, aufs Lager wird ja alles hinauslaufen. Schließlich fordert der Schneider den Mann auf, den rechten Arm zu heben. Er misst ab, murmelt Zahlen wie 18, 19, dann 33, dann sagt er, ja, warum nehmen Sie denn den Arm nicht herunter? Was soll denn das heißen? Darauf der Kunde, aufgehobene Rechte. Eine Anspielung, die damals sehr gut verstanden wurde und auf der Bühne den entsprechenden Erfolg hatte. Fink wurde verhaftet, die Katakombe geschlossen. Man brachte ihn ins Gestapo-Hauptquartier in die Prinz-Albrecht-Straße. Er berichtete später, bei meinem Eintritt sprang ein baumlanger SS-Mann auf mich zu und fragte, haben Sie Waffen? Wieso, fragte ich, braucht man hier welche? Er saß im Gefängnis. Dort begegnete ihm unter anderem Ferdinand Friedensburg, von den Nazis des Amtes enthobener Kasseler Regierungspräsident, nach dem Krieg lange CDU-Bundestagsabgeordneter. Fink habe eine vorbildliche Haltung gegenüber der hässlichen Umgebung gezeigt, berichtete er später. Großartig überlegen, fröhlich, frech und fast herausfordernd hochnäsig. Es folgte das Konzentrationslager Esterwegen nahe der niederländischen Grenze, wo neben vielen anderen Karl von Ossietzky und der Sozialdemokrat Julius Leber interniert waren. Von jedem Tag, sagte er, hätten er und seine Leidensgenossen geglaubt, dass es unser letzter sein würde, und hofften es manchmal sogar. Es sei eine grauenhafte Welt gewesen, schrieb er, aber nicht ohne Komik. Die einsitzenden Kabarettisten mussten auf Befehl der sich langweilenden Lagerleitung zu Pfingsten einen Kabarettnachmittag gestalten, man glaubt es nicht. Fink moderierte. Er wandte sich an seine Kameraden. Ihr werdet euch bestimmt wundern, wieso wir so munter und fröhlich sind. Nun, Kameraden, das hat seine Gründe. In Berlin waren wir es schon lange nicht mehr, im Gegenteil. Immer, wenn wir da aufgetreten sind, hatten wir ein unangenehmes Gefühl im Rücken. Das war die Furcht, ins KZ zu kommen. Und seht ihr, jetzt brauchen wir keine Angst mehr zu haben. Wir sind ja drin. Am 1. Juli 1935 wurde er entlassen. Die Schauspielerin Käthe Dorsch, die zeitweilig sehr eng mit Hermann Göring war, hatte sich für ihn eingesetzt. Er bekam Arbeitsverbot für ein Jahr und landete vor einem der gefürchteten Sondergerichte, dem berüchtigsten von allem in Berlin-Moabit. Die Anklageschrift bestand fast ausschließlich aus Sketchen, Chansons, politischen Witzen und Konferenzen, weshalb schon bei ihrer Verlesung der Saal zeitweise vor Lachen jubelte. Der vorsitzende Richter rief: »Wenn das Gelache nicht aufhört, lasse ich den Saal räumen. Wir sind hier nicht im Kabarett.« Zwischenruf: »Schade.« Das Fragment vom Schneider musste vorgespielt werden. Fink ersetzte die lebensgefährliche Pointe »aufgehobene Rechte« durch die Worte »erhobene Rechte«. Der Staatsanwalt korrigierte: »Es heißt aufgehobene Rechte.« Darauf Fink: »Das können Sie sich erlauben zu sagen, Herr Staatsanwalt.« Aber tatsächlich wurde er mangels Beweisen freigesprochen, die Richter dann freilich strafversetzt in die Provinz. Als Finks Arbeitsverbot abgelaufen war, bekam er wieder ein Engagement am Kabarett der Komiker, dessen Direktor Willi Schäffers hieß. Der bekniete Fink, auf jede Art politischer Anspielung zu verzichten. Das war der Preis dafür, dass sein Theater noch offen war. Goebbels selbst saß bisweilen in der Loge. Man sieht ihn dort auf einem Foto von 1939. Fink spielte einen Sketch, in dem eine Frau ihn fragte, wie spät es sei. Und er antwortete: »Gnädige Frau, ich darf über die Zeit nicht sprechen.« Er konnte nicht anders. 1937 trat er tatsächlich unter Leitung Schäffers bei einem Mitternachtskabarett auf dem Filmball auf, dessen Schirmherr Goebbels hieß, der gerade seine Großzügigkeit demonstrieren wollte und sich sogar zusammen mit dem sehr populären Fink zeigte. Was nur dazu führte, dass der ihm auf die Schulter klopfte und sagte: »Na, Herr Minister, wollen wir uns wieder vertragen?« Auf der Bühne sagte jemand zu ihm in einem Sketch, er solle keine Witze machen. »Er mache keine Witze mehr«, antwortete Fink, »weil Witze Pointen haben und Pointen sitzen müssen.« Er überlebte die Zeit, weil er sich freiwillig zur Wehrmacht meldete als Funker. Da war er vor dem KZ halbwegs sicher. 1945 schrieb er: »Bis zuletzt wurde ich von Dr. Goebbels ständig verfolgt. Ich fürchtete mich aber nicht, weil ich lange voraus wusste, dass er sterben würde, denn sein Wahlspruch hieß „Siegen oder sterben“.« Es war nicht so sehr Finks Kritik am Regime, die den Nazis unerträglich war. Es war vor allem seine unzerstörbare, prinzipielle Heiterkeit. Vielleicht sollte man an das zu Recht bis heute berühmte Buch »Die Unfähigkeit zu trauern« von Alexander und Margarete Mitscherlich erinnern. Es erschien 1967. Seine wichtigste These war, man habe sich in Deutschland nach der Nazizeit nicht mit der Trauerarbeit und dem Durcharbeiten des Vergangenen beschäftigt, auch nicht mit dem jeweils eigenen Anteil an den Verbrechen. Stattdessen habe man all das beiseite geschoben, zu vergessen versucht und sich mit einem Bewunderung und Neid erweckenden Unternehmungsgeist auf die Wiederherstellung des Zerstörten, auf Ausbau und Modernisierung unseres industriellen Potenzials bis zur Kücheneinrichtung hin konzentriert. Die Folge: ein Denken, das sich auf Besitz und Konsum fixierte und die mit Trauer um das vergangene, verbrochene, kaputte, verschuldete, notwendig verbundenen Emotionen nicht zuließ. Wenn es aber Trauer nicht gibt, dann kann es auch Heiterkeit in einem fundamentalen und umfassenden Sinn nicht geben, weil man letztlich das eine Gefühl nicht ohne das andere haben kann. So ist die Seele nun mal beschaffen. Wobei die Mitscherlichs notiert hatten, erst wenn man sich von der Fixierung auf den Besitz, die Verbissenheit in ihn verabschiede, wenn man die Angst ablege, ihn zu verlieren, könne dies in der Welt dazu beitragen, etwas mehr Heiterkeit aufkommen zu lassen. So gesehen war die Unfähigkeit zu trauern auch eine Unfähigkeit, heiter zu sein. Und vielleicht könnte man sagen, dass es, ähnlich und doch anders, neben der Trauerarbeit auch eine Art von Heiterkeitsarbeit geben könnte, ein sich Erkämpfen einer bestimmten Sicht auf das Leben. Denn, wie wir gesehen haben, Heiterkeit ist nicht leicht zu haben. Für manche Autoren ist dieses Sich-Erkämpfen nicht selten der wichtigste und einzige Weg zu einem zumindest partiell heiteren Dasein, weil es ihnen so gelingt, aus düsteren Lebensereignissen das Heitere zu destillieren und jenen Verwandlungsprozess in Gang zu setzen, an dessen Ende wir über die tragischsten Dinge lachen. Es geht mir darum zu zeigen, das eigene Leben muss man selbst gestalten. Und Heiterkeit ist im Leben keineswegs ein weiterer Auftrag, der ja alles wieder einschränken würde, wie alle anderen Aufträge, die man so im Leben mitbekommt. Sei fleißig und leiste viel, versuch immer der Beste zu sein, sei dies, mach jenes. Sei heiter? Darum geht es gerade nicht. Im Gegenteil, es geht nicht um ein Muss, es geht um ein Könnte. Heiterkeit ist eine Möglichkeit, die ist fast immer vorhanden. Sie basiert auf der Anerkennung aller anderen Gefühle. Es geht nicht um einen Zwang, hör doch auf mit all dem Schwierigen, lach es weg. Das ist das Gegenteil von dem, was ich meine. Du möchtest nicht heiter sein, kannst es nicht, findest es doof? Bitte sehr, niemand verlangt es, woher denn? Dazu hat keiner ein Recht. Es ist dein Leben, führe es, wie du es für richtig hältst, wie du willst und kannst. Aber du solltest wissen, dass es nicht die einzige Möglichkeit ist, das Leben zu führen. Es geht immer anders. Robert Musil hat einem Kapitel seines großen Romans »Der Mann ohne Eigenschaften« die Überschrift gegeben: »Wenn es Wirklichkeitssinn gibt, muss es auch Möglichkeitssinn geben. Und über diesen Möglichkeitssinn heißt es dann: Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht, hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muss geschehen, sondern er erfindet, hier könnte, sollte oder müsste geschehen. Und wenn man ihm von irgendetwas erklärt, dass es so sei, wie es sei, dann denkt er, nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein. So ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu als Fähigkeit definieren, alles, was ebenso gut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist. Ist es nicht sehr vernünftig, mit diesem Möglichkeitssinn an das eigene Leben heranzugehen? Denn wenn alles immer anders sein könnte, dann stellt sich manchmal die Frage, warum es aber nicht anders ist. Und daran muss sich eine weitere anschließen, nämlich die, ob ich es nicht schaffen könnte, dieses andere so in meinem Leben zu haben, wie ich es gerne hätte. Michael Ende hat einmal notiert: Es gibt nur eine Wirklichkeit, aber sie ist wie ein Haus mit vielen Stockwerken. Und je nachdem, in welchem man sich gerade befindet, hat man einen anderen Ausblick auf die Welt. Die Stockwerke, Das sind unsere Vorstellungen, Gedanken und Gefühle. Zu anderen Zeiten oder bei anderen Völkern hatte man andere Vorstellungen. Deshalb bedeutete die Wirklichkeit dort etwas anderes. Ich beschreibe die Welt von verschiedenen Stockwerken aus. Vielleicht ist es sinnvoll, sich fürs eigene Leben zu merken, man muss es immer wieder aus verschiedenen Stockwerken betrachten. Vom Dach und vom Keller und manchmal nur aus dem Erdgeschoss. Es ist nicht sinnvoll, zu lange auf einer Etage zu verweilen. Manchmal lohnt ein kurzer Sprung nach oben und dann und wann muss man das Haus mal ganz verlassen, um etwas anderes zu sehen. Nimmt man alles Gesagte nun zusammen, erkennen wir, was für ein wunderbarer Weg hier vor uns liegen könnte. Einer, auf dem wir die Zumutungen des Daseins nicht leugnen, sondern uns aus eigener Kraft über sie erheben, auf dem wir uns dem Schicksal nicht beugen, sondern es annehmen und ihm gerade dadurch trotzen. Ein Weg, auf dem wir dem Finsteren schlicht und einfach nicht erlauben, uns zu beherrschen, auf dem wir unser Menschsein selbst definieren als eine Zeit, die wir nicht in aufgezwungener Trübnis verbringen wollen. Entschuldigen Sie das Pathos, aber allein, dass es diese Möglichkeit geben könnte, hat doch was Großartiges. Wir sehen aber auch, es geht hier nicht um einen Seitenweg aus den Lebenszumutungen heraus. Es geht nicht um positives Denken, das sich ums Negative herumzumogeln versucht. Nein, ganz im Gegenteil. Es sei, so schrieb der schon zitierte Philosoph Wilhelm Schmidt, eine phänomenale Erfahrung, dass sich die Heiterkeit gerade in der Konfrontation mit der Abgründigkeit der Existenz einstellt. Gerade dann, wenn das Leben schwer wird, ist die Heiterkeit als Erleichterung zu entdecken, die sich dadurch auszeichnet, die zugrunde liegende Tragik nicht zu leugnen. In der antiken Philosophie gibt es den Begriff der Eudaimonia. Der wird heute oft mit Glückseligkeit übersetzt, was vielleicht nicht ganz richtig ist, weil die Griechen nicht das Glück oder die Euphorie meinten, die wir mit der Glückseligkeit verbinden, eher eine Art Stimmigkeit des Lebens, ein Halten von Mitte und Maß, auch eine Lebensfülle. Das gute Leben in Übereinstimmung mit der göttlichen Weltordnung bzw. der Natur. Im Grunde drehen sich alle Auseinandersetzungen von Platon bis Aristoteles, von Zenon bis Marc Aurel und Plutarch bis Seneca um den Weg zur Eudaimonia. Ihr ist alles untergeordnet. Sie gilt als erreichbares, vielleicht sogar nicht erreichbares Ideal, als Ziel des Lebens, um seiner selbst willen anzustreben. Eine wichtige Rolle auf dem Weg des Menschen zur Eudaimonia spielt die Seelenruhe, die heitere Meeresstille des Gemüts, wie Epikur es nannte, Unerschütterlichkeit und Freiheit von Angst, die Ataraxia. Interessanterweise haben durchaus unterschiedliche Autoren wie Plutarch und Seneca, der eine Grieche, der andere Römer, der eine Platoniker, der andere Stoiker, jedoch beide fast Zeitgenossen. Plutarch lebte von 45 bis 125 nach Christus, Seneca von 1 bis 65 nach Christus. Interessanterweise also hat jeder für sich ein kleines Werk über die Seelenruhe geschrieben, De Tranquillitate Animi, beide in Briefform. Plutarch an einen Freund namens Paccius, Seneca an Serenus, den Heiteren. Beider Brieffreunde hatten sich Rat zu der sehr grundlegenden Frage erbeten, was sie mit ihrem Leben machen sollten. Sollten sie es der Arbeit widmen oder der Muße, dem tätigen Leben oder der Zurückgezogenheit, dem Genuss oder der Bescheidenheit? Beide bekamen unter vielen anderen einen jeweils ganz ähnlichen Ratschlag, die Philosophie zu nutzen und ihre Werte für sich zu erarbeiten und zu erkämpfen. Plutarch schrieb an Paccius, wie viel sich zur Abhärtung gegen Kummer und Leid tun lässt durch geistige Übung, die uns befähigt, Fortuna mit offenen Augen ins Gesicht zu sehen und sich nicht in Fantasien einzuspinnen von einem Leben auf den Inseln der Seligen mit leeren Hoffnungen, die sich niemals greifen lassen und jede Widerstandskraft lähmen. Seneca riet einmal in seinen Epistulae Morales seinem Freund Lucilius, glaub's mir nur, die wahre Heiterkeit ist eine ernste Sache. Wobei Heiterkeit hier durchaus frei übersetzt ist. Crede mihi, verum gaudium est res severa, hat er geschrieben. Man müsste wohl eher sagen, wahre Freude ist eine ernste Sache. So lautet auch der Wahlspruch des Leipziger Gewandhausorchesters seit 1780. Worauf es mir ankommt, es könnte der Mühe wert sein, und das war es den Griechen und Römern der Antike auch, unseren Gemütsschwankungen im Leben und auch unserer Sehnsucht nach Heiterkeit mit ernstem Nachdenken zu begegnen, was wir hier schon die ganze Zeit tun. Was aber hat zum Beispiel Seneca uns zu sagen? Was rät er Serenus, dem Freund, der ihn bittet, meinen schwankenden Zustand zum Stillstand zu bringen? Serenus schreibt, er liebe eigentlich das schlichte Leben, doch wenn er die Prachtentfaltung anderer sehe, finde er keine rechte Freude mehr an materieller Beschränkung. Befasse er sich voller Energie mit den Staatsgeschäften, debattiere zum Beispiel auf dem Forum, erfasse ihn bald Sehnsucht nach Muße. Fortwährend sei er hin und her gerissen, doch sei es nicht ein Sturm, der mich schüttelt, sondern die Seekrankheit. Seneca antwortet, wonach er, der Freund, suche, sei doch im Grunde eine Unerschütterlichkeit, jene Bestandsfestigkeit der Seele, die bei den Griechen Eutimia, die Wohlgemutheit, genannt werde. Er selbst finde den Begriff Gemütsruhe schön. Und ich finde es erstaunlich, dass die Menschen damals in Griechenland und in Rom sich mit denselben Sehnsüchten beschäftigt haben, wie wir es heute tun. Denn was steckt hinter all unseren Bemühungen, in unserem schwankenden Dasein, Tag für Tag, Wochenende für Wochenende, Ferien für Ferien, Yogakurs für Yogakurs, Meditations-App für Meditations-App und Schlammpackung für Schlammpackung, anderes als dies, die Suche nach Gemütsruhe. Seneca findet, die ewige Unrast habe etwas mit dem geistigen Schlendrian zu tun, in dem viele Leute ihre Tage verbrächten. Sie leben nicht eigentlich, wie sie wollen, sondern wie sie einmal angefangen haben. Ein ganz toller Satz, mit dem ich heute viel anfangen kann. Es geht um eine Art des Dahinlebens, eine Entscheidungsunfähigkeit, die mit Bequemlichkeit zu tun haben könnte. Seneca wendet sich gegen das, was er unachtsames Leben nennt. Wobei man vielleicht bedenken sollte, dass wir uns hier unter wohlhabenden Römern bewegen, die durchaus die Möglichkeit hatten, sich zwischen Muße und Regsamkeit zu entscheiden. Das galt schon damals nicht für jeden und gilt auch heute nicht für jeden von uns. Möglicherweise können wir dennoch etwas lernen. Seneca jedenfalls empfiehlt dem Serenus, was viele antike Philosophen, gerade auch die Stoiker, zu denen er gehörte, empfohlen hätten. Ein maßvolles Leben, regsame Tätigkeit für die Gemeinschaft, aber unter guter Einschätzung der eigenen Kräfte und Neigungen. Auf alle Fälle aber uns immer in Bewegung halten und nicht unter dem lähmenden Einfluss der Furcht in Starrheit verfallen. Das erinnert an Henri Bergson, nicht wahr? Dass man immer über das Steife, das Erstarrte lacht, dass man also am besten elastisch bleibt in vielerlei Hinsicht, physisch, psychisch. Seneca lobt gute Freundschaften. Er rät ab von jedem Prunk, findet es gut, die Enthaltsamkeit zu steigern, die Genusssucht in Schranken zu halten, die Ruhmbegierde zu mäßigen, den Jähzorn zu lindern, mit der Armut uns auf freundlichen Fuß zu stellen, die Genügsamkeit in Ehren zu halten, auch wenn sich so mancher bisher ihrer schämte, den natürlichen Bedürfnissen durch leicht zu beschaffende Mittel Befriedigung zu gewähren, ungezügelte Hoffnungen und die Sucht des Plänemachens für ferne Zukunft gleichsam in Fesseln zu halten und es dahin zu bringen, dass wir den Reichtum mehr von selbst als vom Glücke erwarten. Und vor allem, Seneca empfiehlt, die Erwartungen an das eigene Leben herunterzuschrauben, immer auf alles gefasst zu sein, auch aufs Schlimmste, sich zu fügen ins Schicksal und besonders nicht zu sehr am Leben zu hängen. Der führt kein wünschenswertes Leben, der nicht gut zu sterben weiß. Daher muss man vor allem dem Tode keine so hohe Bedeutung beimessen, sondern den Odem zu einer verächtlichen Nebensache machen. Und vor allem ist er dafür, dem Hass keinen Raum zu geben, sondern von vornherein die Verirrungen der Menschen eher als etwas Lächerliches, denn als etwas Verhasstes zu sehen. Es sei besser, es mit Güte und Milde als mit Verachtung zu halten. Man muss sich alles leichter machen, schreibt er. Es steht dem Menschen besser an, das Leben zu belachen, als es zu beweinen. Was gefällt mir daran und was nicht? Zunächst einmal finde ich, wie schon gesagt, die Sorgfalt gut, mit der das eigene Leben betrachtet wird, als etwas, das zu achten, zu gestalten, mit Anstand zu führen und schließlich auch in Würde zu Ende zu bringen gilt. Ich mag den Pragmatismus der antiken Philosophieschulen, die sich mit den praktischen Fragen des Lebens beschäftigen, dem Umgang mit den Freunden und der Gesellschaft, mit den Ansprüchen, die der Staat an jeden richtet, mit dem Genuss und dem Wohlstand, mit Einsamkeit und Geselligkeit, mit dem Tod. Was manche Stoiker angeht, Seneca und Marc Aurel zum Beispiel, hat man allerdings den Eindruck, sie würden auch deswegen heute so oft in Management-Seminaren zitiert, weil man ihre Ratschläge gut nutzen kann, einen perfekt den Forderungen der Zeit und der Vorgesetzten angepassten, stromlinienförmigen, leidensfähigen und oberflächlich mit sich selbst zufriedenen Angestellten zu schaffen. Oder, um es mit dem Spott des Philosophen Pfaller zu sagen, diese Philosophen zeigen sich vor allem mit der Frage der Austilgung ihrer Leidenschaften beschäftigt und scheinen dementsprechend am Leben vorwiegend insofern interessiert, als es darum geht, es erst abzutöten und dann mit Würde zu verlassen. Die Leidenschaften seien, habe Seneca geschrieben, auszutilgen, nicht zu mäßigen. Und bei Marc Aurel lese man, weil das Sterben zum Leben gehöre, genüge es, auch hierbei seine Pflicht gut zu erfüllen. Bezieht man das auf unseren Begriff, bedeutet das nichts anderes als durch Mäßigung und Strenge sich selbst gegenüber einen Zustand des über den Dingen Stehens zu erreichen, in dem einen die Grausamkeiten des Daseins nicht mehr erreichen können. Es geht um Ruhe, Abgeklärtheit, Gelassenheit, um den Abschied von Begierden. Heiter klingt es nicht immer. Vielleicht sollte man deshalb Folgendes bedenken. Erstens müsste sich die Forderung nach einem maßvollen Leben ja auch auf genau dieses beziehen. Es gibt so etwas wie ein Unmaß in der Mäßigung, eine Kasteiung des Körpers, ein unentwegtes Fordern, Aufstellen neuer Regeln beim Essen, Abmessen von Kalorien, Proteinmengen, ständiger Erfassung des Pulsgeschehens, des Zählens von Schritten und was moderne Technik noch bietet an Selbstüberwachungsmöglichkeiten. Zweitens und dem folgend, so wie der Pfaller, wenn man ein Leben haben will, das seinen Namen verdient, dann darf man nicht unentwegt, vernünftig oder erwachsen sein. Man muss vielmehr imstande sein, sich auch kleine Verrücktheiten oder kindische Dummheiten zu gönnen. Anders formuliert, möchte ich nicht, dass Vernunft gnadenlos wird, muss mir die Vernunft selbst sagen, dass es vernünftig ist, auch mal unvernünftig zu sein. Es könnte der eigenen heiteren Verfassung dienen, das Leben nicht nur in Gelassenheit zum Sterben hinzuführen, sondern es materiell so zu lieben, wie der Brandner Kaspar es liebt, der dem Tod sagt, er solle sich schleichen und ein andermal wiederkommen.
Axel Hacke mit Folge 7 aus seinem Buch über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag. Die heutige Lesung finden Sie online bei uns, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Morgen mit der 8. und letzten Folge geht die Lesung dann zu Ende.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. In Niedersachsen bleibt die Hochwasserlage angespannt. Mittlerweile gilt in 5 Landkreisen die Vorstufe zum Katastrophenalarm. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Mareike Makosch.
Besonders betroffen sind die Kreise Celle, Emsland, Heidekreis, Hildesheim und Osterholz. Vorstufe zum Katastrophenalarm bedeutet hier, dass auch aus anderen Orten Einsatzkräfte angefragt werden können. Im Meppener Ortsteil Esterfeld sollen die Menschen sich auf eine Evakuierung vorbereiten. Außerdem mussten in Lilienthal bei Bremen Menschen in Sicherheit gebracht werden. Da ist ein Deich gerissen. Allerdings ist die Lage laut der Bremer Feuerwehr mittlerweile unter Kontrolle. Evakuierungen gab es auch in der Gemeinde Winsen. Da mussten 300 Menschen ihre Wohnungen verlassen und der Strom wurde vorsorglich abgestellt. In Dresden wird der Höchststand der Elbe dagegen erst noch erwartet. Heute Vormittag sollen die 6 Meter erreicht werden. Das ist der Wert, bei dem die